herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Diesmal eine etwas längere Folge, weil dieses Interview so spannend war, dass ich es leider nicht kürzer hinbekommen habe. Ich halte mich jetzt hier sehr kurz. Nur kurz vorab, endlich wieder ein Mann im Podcast nach vielen, vielen tollen Frauen, die ich hier hatte. Und zwar Michael Obert, mein Kollege aus dem Westend Berlin, Executive Coach und früher vor allen Dingen Journalist, Regisseur, Buchautor. Michael hat ein wahnsinnig spannendes Leben, wie er sagt, drei Leben gelebt und im dritten steckt er aktuell. Und in das nimmt er uns rein, in diese drei Leben. Und in das, was er daraus gelernt hat, in seine Erkenntnisse und was davon in seine aktuelle Arbeit reinfließt. Unfassbar faszinierend. Ich habe sehr gerne zugehört, sehr gerne ihm Fragen gestellt und ich hoffe, dass du Freude hast reinzuhören. Wenn es dir zu lang ist, unterteil es doch vielleicht in zwei Teile. Es lohnt sich in jedem Fall, sich alles anzuhören. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Michael. Ich freue mich ganz, ganz doll, Michael Obert, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Ja, Nicole, tausend Dank. Ich freue mich auch sehr.
Fern aus Mallorca. Von Mallorca aus, genau. Dein Second Home sozusagen. Ja. Du pendelst ja mal zwischen Berlin und Mallorca.
Ja.
Und ich freue mich immer, wenn du in Berlin bist, weil wir seit geraumer Zeit ein Büro teilen, Büroräume in unserer Gemeinschaft im Westend Berlin. Und da ist es immer schön, dir dort wieder über den Weg zu laufen.
Ja, die schönsten Coachingräume der Welt.
So ist es. In der Reichstraße. Also können wir nur empfehlen. Westend Berlin. Ja, Michael, mir war es ein großes Anliegen, dich jetzt endlich hier mal in meinen Podcast reinzukriegen, weil du, finde ich, ein wahnsinnig spannender Mann bist mit einer unglaublich spannenden Vita, die sehr schön, sehr glaubwürdig auch nochmal auf das einzahlt, was du jetzt machst. Also ich finde da, also zumindest mir erschließt sich da immer so ein wunderbarer roter Faden und obwohl es ja nun kein üblicher Lebenslauf ist, wenn man so will. Ich habe vor kurzem mal gehört, es gibt entweder diesen ganz geraden oder so einen Zickzack. Und ich glaube, da hast du viele Zickzacks gemacht. Da würde ich aber gerne mal mit dir rein und auch etwas ausführlicher, als ich es vielleicht sonst bei meinen Gästen mache, weil du einfach da ganz spannende Themen im Rucksack hast und da gerne mit dir mal ein bisschen auf diese Themen draufschauen und auf deine Herzensthemen, die du im Coaching begleitest. Ganz kurz vielleicht vorneweg. Du bist einer meiner wenigen Gäste mit eigenem Wikipedia-Eintrag. Ich bin ja zutiefst beeindruckt, ob ich es dazu auch mal bringe, wer weiß. Jedenfalls, Wikipedia konnte ich hier nehmen. Das ist Michael Obert, Journalist, Buchautor. Ich habe gezählt, glaube ich, fast sieben Bücher oder das sieben Bücher. Regisseur, kommen wir auch noch dahin. Und Coach ist.
Ja.
Michael.
Wow.
Ja, wow, fand ich auch. Wow.
Also Wikipedia weiß ja auch nicht alles, ne? Mhm. Das heißt, das ist
zum Glück
eher so, dass das diese Aufzählung in einem Nacheinander stattfindet und nicht jetzt in einem Nebeneinander. Also wenn ich jetzt mal versuche zurückzublicken, zu strukturieren, würde ich sagen drei Leben. Mhm. Das Leben eins ist das Leben des studierten Betriebswirtlers und Jungmanagers gewesen. Das Leben 2 war das Leben des Auslandsjournalisten, Schwerpunkt Afrika, Nahe Osten mit Schwerpunkt Krisengebiete, Kriegsgebiete. Und das Leben 3 ist das Leben, das ich jetzt im Moment führe und das mich jetzt im Moment auch sehr erfüllt. Das ist das Leben als Executive Coach, der Unternehmerinnen, Unternehmer, Top-Manager, aber auch Menschen aus der Politik oder aus der Öffentlichkeit dabei unterstützt an Weggabelungen, wo sich die Frage stellt, wie geht's denn jetzt bei mir weiter? Wo geht meine Reise hin? Dabei zu unterstützen, eine persönliche Vision und damit eben viel mehr Klarheit, Schubkraft, Freude, Sinn zu entwickeln und dann auch wieder loszulegen, durchzustarten in die nächste Lebensetappe. Das sind so die drei Leben, auf die ich auf zwei blicke ich zurück, in einen stecke ich mittendrin. Und ja, wie war das damals? Ich habe Ende der 80er BWL studiert, bin dann, ohne wirklich so ganz genau zu wissen, warum, bin da irgendwie so reingerutscht und Es hat dann auch richtig gut funktioniert, von außen betrachtet. Also für so einen jungen Menschen eine relativ steile Karriere, die mich dann nach Paris geführt hat. In Paris, da hatte ich eine Führungsposition in einem Logistikunternehmen, in einem internationalen. Also von außen betrachtet sah das alles super aus, aber innen drin war es furchtbar finster, düster. Und ich habe mich praktisch jeden Tag gefragt, warum mache ich das? Was hat das mit mir zu tun?
Wie alt warst du damals,
Michael? Ja, ich war da so bis Ende 20 habe ich das durchgehalten und mich durchgequält. Und dann habe ich den Stecker gezogen und habe da gekündigt, zum Erstaunen meines gesamten Umfeldes. Und habe meinen Rucksack gepackt und bin nach Südamerika, Anfang der 90er ist es dann gewesen. Also 93. Und diese Reise, die war so angelegt, so von der Idee her, ich muss einfach mal rausfinden, wer bin ich eigentlich, was ist mein Platz auf dieser Welt, was gibt mir eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben, was will ich eigentlich überhaupt, ne? Wozu bin ich hier? Und diese Reise in Südamerika, Mittel- und Südamerika, hat dann 2 Jahre gedauert. Ganz unvorhergesehen wurde die immer länger. Ich habe da viele, viele Monate immer wieder mit indigenen Völkern gelebt. Und im Amazonas, in den Anden, in Zentralamerika auch, in Guatemala vor allen Dingen, im Hochland von Mexiko. Und in dieser Zeit habe ich einen alten Kindheitstraum wiederentdeckt. Der war irgendwie verschüttet über ganz viele Erwartungen aus meiner umliegenden Gesellschaft, als Arbeiterkind vielleicht auch ein Stück weit indirekt von meinen Eltern, der Junge hat studiert und irgendwie unter diesem ganzen Sediment und Staub war verschüttet worden, was dann in den 2 Jahren bei den indigenen Völkern in der Begegnung mit Menschen, deren Geschichten und diese Faszination, die ich dafür entwickelt habe, wieder nach oben gekommen ist. Und dieser Kindheitstraum war immer gewesen, ich möchte doch Journalist werden und reisen, durch die Welt reisen und darüber berichten. Mhm. Und ich kam dann nach 2 Jahren zurück aus Südamerika und nach Freiburg damals, wo ich ursprünglich herkomme, Breisach am Kaiserstuhl, und bin dann Journalist geworden. Einfach so. Das war auch eine echt harte Strecke, die ersten 2 Jahre. So Schulaufsätze drucken wir nicht und solche Kommentare kamen von den Magazinen. Und also war klar, ich muss das erstmal lernen, besseres Verständnis entwickeln. Und das ging dann aber relativ zügig und war so die Einleitung in ein riesen Lebenskapitel, was also grandios gewesen ist. Ich bin über 20 Jahre lang als Journalist in den ersten 8 Jahren überwiegend so an den Rändern der Welt entlang unterwegs gewesen. Also so Bhutan, Haiti, Südsee, Iran, also entlegene Länder, und habe dort immer entlang meines Interesses für Menschen eben Geschichten gemacht. Und dann die letzten 14, 15 Jahre, weil es mir dann so ein bisschen an Sinnhaftigkeit gefehlt hat, bin ich dann umgeschwenkt in Richtung investigativer Journalismus, erzählenden Journalismus gemacht. Auch immer wieder auf Basis Menschen ganz eng, und da Schwerpunkt Krisen und Kriegsgebiete in Afrika und im Nahen Osten. Und wenn ich jetzt so zurückblicke bei all dem, was ich da erlebt habe in der Zeit, so diese ganzen Erfahrungen sind sehr, sehr kostbar heute für mich. Also die Erfahrungen, die ich mit mir selbst in Extremsituationen gemacht habe, ebenso wie die Menschen, die ich in diesen Situationen und Phasen kennengelernt habe. Und also die Überschrift über meinem Leben ist das Leben als Forschungsreise. Und mein Forschungsobjekt ist der Mensch. Und dieses Forschungsobjekt habe ich, jetzt wo wir drüber sprechen, erinnere ich mich auch, dass ich ganz früher mal Psychologie und Philosophie studieren wollte. Das hatte sich dann aber irgendwie zerschlagen. Und dann bin ich vielleicht doch wieder in den Bereich der, wie tickt der Mensch, was macht uns glücklich, Was gibt uns Sinn? Warum gibt es Menschen, die ein bestimmtes Ziel verfolgen und dranbleiben und resilient sind, auch in Krisen? Und warum knicken andere ein? Warum geht es anderen dann irgendwie dann irgendwann nicht mehr so gut? Also das sind Dinge, die habe ich in den extremsten Gebieten der Erde und in den existenziellsten Lebensumständen jetzt inzwischen 3 Jahrzehnte erkundet. Und viele Leute fragen mich dann, das ist jetzt die Brücke zum dritten Leben. Damals war das für mein Umfeld wieder sehr unverständlich, den spannendsten Job der Welt. Ich war auch sehr erfolgreich als Journalist. Auch die Bücher sind sehr gut gelaufen. Der Film ist mega gut gelaufen. Der ist, der wurde 2016, kam der in die Vorauswahl zu den Oscars. Also der ist ein Song from the Forest, falls es jemanden interessiert.
Lass uns da gleich gerne auch nochmal reingehen, worum es in dem Film geht, finde ich auch super spannend, nochmal
Also auch sehr
Geschichte.
Genau, und so, und also dann da zu sagen, so jetzt nochmal Cut, Reset, alles auf neu, das ist auch ein Motiv, das sich durch mein Leben zieht. Also aus meiner Sicht ist das das einzig Permanente und Stabile im Leben ist die Veränderung und die Bewegung und die Entwicklung. War, glaube ich, noch nie so gültig wie heute. Also es ist auf jeden Fall meine ganz feste Überzeugung. Das heißt, ich habe dann Ende 40 für mich nochmal entschieden. Ich habe sehr viel gesehen, sehr, sehr viel erreicht in dieser Rolle und ich möchte nochmal weiter. Und habe dann über 4 Jahre Coaching-Ausbildung gemacht und mir so alles, was da draußen so cutting-edge unterwegs ist, von Executive Coaching über positive Psychologie und Design Thinking und gewaltfreie Kommunikation, alles reingezogen und das mit meinen Erfahrungen aus den Jahrzehnten kombiniert und bin dann jetzt eben seit sechs Jahren ungefähr in dieser Rolle als Executive Coach unterwegs und habe mich ganz bewusst auf etwas spezialisiert, was mich schon lebenslang fasziniert und was sich auch als ganz roter Faden durch meine Zeit als Journalist gezogen hat. Nämlich auf die Frage, wie gestalten wir eigentlich unser Leben? Und vor allen Dingen an Weggabelungen. Also viele dieser Weggabelungen, die ich selbst erlebt habe, wo wir irgendwie aufgefordert sind durch Rahmenbedingungen, die sich ändern, aber vielleicht auch durch eine innere Bewegung, eine innere Stimme, die uns sagt oder empfiehlt, denkt da nochmal drüber nach. Also Stichwort ist sich neu ausrichten. Nochmal ganz neu über sich nachdenken, Horizonte aufmachen und darauf habe ich mich spezialisiert und das heißt, ich habe damals vor 6 Jahren das Wort Visionscoaching erfunden, einfach so für mich als jemand, der aus der Sprache kam. Und es ist interessant, dass das inzwischen schon auch so eine Art Coaching-Bezeichnung geworden ist, dass andere Visionscoaches gibt im Moment. Inzwischen. Und genau, also das ist das Feld, was ich unheimlich spannend finde. Und ich merke jetzt natürlich auch, wie ich da, ohne es zu wissen, vor ein paar Jahren in ein Feld reingegangen bin, das so akut ist wie eigentlich nie, weil extrem viele Menschen wollen oder müssen sich neu erfinden, neu ausrichten, stellen sich dann eben die Frage an diesen Weggabelungen. Wo geht meine Reise hin? Warum? Was könnte in dem Zusammenhang auch mein nächstes Level sein? Mit Weggabelung meine ich auch nicht nur so jetzt komplette Neuerfindungen. Also ich habe ja auch sehr viele angestellte Executives, also angestellte CEOs, sie kommen nicht zu mir, um sich sozusagen an einer horizontalen Weggabelung sich neu zu erfinden, sondern die kommen zu mir, um eine vertikale Weggabelungen besser zu meistern. Ne? Also Weggabelungen sind auch vom mittleren Management in die Geschäftsführung, von Geschäftsführung in den Vorstand, Rollenwechsel innerhalb der Geschäftsführung und so weiter. Und da ist eben aus meiner Sicht die persönliche Vision der Fixstern am Horizont unheimlich hilfreich, um sich in dieser wirren Zeit auszurichten. Da können wir nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer oder tiefer drauf eingehen. Ja, und super. Da stehe ich jetzt.
Ja, vielen Dank, Michael. Ich habe mich gar nicht getraut, dazwischen zu gehen, weil du so schön im Fluss gerade warst mit deiner Geschichte und das ja einfach auch faszinierend ist, diese vielen unterschiedlichen Facetten, die du da gelebt und erlebt hast, die aber dann doch, finde ich, irgendwie total sinnhaft ineinander greifen. Also so wie du es dann erzählst, ist da halt wirklich auch so dieser rote Faden dann doch durchaus erkennbar, dieser ganz persönliche rote Faden und das Thema Mensch, sagst du, ist auch immer wieder Menschen verstehen, Menschen zu erforschen, fand ich ganz spannend. Ne? So ein Forscher hat ja durchaus auch Abstand vielleicht oder braucht auch Abstand zu seinem Objekt. Ganz spannend. Ich würde auf den einen oder anderen.
Weißt du was? Also was mir am Anfang gar nicht klar gewesen ist, dass dieser von außen scheinbar radikale Rollenwechsel von einem, der durch die Welt reist und aus Krisengebieten versucht, Geschichten zurückzubringen, die hier was bewegen, hin zu einem, der Menschen zuhört und sie dabei unterstützt, irgendwie weiterzukommen an einer ganz zentralen Stelle in ihrem Leben. Das ist für viele und eigentlich auch für mich hat erstmal ziemlich radikal gewesen. Aber heute im Rückblick, muss ich sagen, ist das gar nicht so. Also klar, Auslandsjournalist goes Executive Coach ist schon irgendwie exotisch. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, also der rote Faden ist nicht nur das Interesse am Menschen und die Motivation, Menschen voranzubringen, Dinge voranzubringen. Und Dinge bringt man am besten voran, indem man Menschen voranbringt, die diese Dinge dann wiederum voranbringen. Sei es in der Arbeitswelt, in der Politik, in der Wirtschaft insgesamt oder irgendwo anders in der Gesellschaft. Ein anderer roter Faden ist auch die ganzen Skills. Also du kommst als Auslandsjournalist irgendwo hin, du kennst niemanden, du bist nicht Teil der Kultur, du bist völlig fremd. Und es kommt darauf an, dass du in kürzester Zeit connecten kannst, dass du ein Vertrauen aufbaust. Also die Währung ist Vertrauen. Schnell Vertrauen aufbauen und dann zuhören. Gute Fragen stellen, den roten Faden einer zurückliegenden Geschichte erkennen, diesen Faden gemeinsam mit meinem Gegenüber weiterzuspinnen, das übergeordnete Thema, irgendwie zielgerichtet auf etwas hin. Das sind alles Elemente, die im Journalismus, Auslandsjournalismus, als Reporter, der ganz nah dran ist an der Welt und an den Menschen, an den Dingen, genau so wichtig sind wie als Coach. Das heißt, klar, du hast nochmal ganz andere Techniken. Und du hast nochmal eine ganz andere Nähe zu deinem Gegenüber, die ich ja oft monatelang, manchmal jahrelang begleite. Und dennoch gibt es eben doch eine Menge Parallelen.
Ja, kann ich total sehen und verstehen. Also sind einfach auch innere Werkzeuge, ne? die du über diese vielen Jahre eingesetzt und trainiert hast und die dann aber jetzt in dieser aktuellen Situation total wieder greifen können oder dann umso geschärfter greifen können. Genau, ich hab mir ganz viel gerade so Stichworte notiert und würde dazu gerne mal in das eine oder andere mit dir noch vertieft reingehen. Gerne. Also dieser Positionswechsel sozusagen, wie du sagst, Auslandsjournalist, auch ja Krisenjournalist, ne? Das waren ja auch ganz besondere Situationen, aus denen du berichtet hast, wird Executive Coach. Bei mir kam gerade so ein Bild hoch, so von wegen draußen der Jäger. Du warst immer unterwegs, hast sozusagen die Geschichten gejagt, warst immer auch der Gefahr ausgesetzt. Du hast so die eine oder andere Geschichte mit uns auch schon mal geteilt in der Gemeinschaft. Von daher habe ich da schon ein bisschen was mitbekommen. Und jetzt sitzt du drinnen, sozusagen auf dem Sesselchen, ganz in Ruhe. Und wie hältst du das aus? Also das war für mich auch noch so eine Frage. Von dieser absoluten Aktivität, diesen Kitzel der Gefahr, der sicherlich damals auch immer da war, der dich vielleicht auch irgendwo gezogen hat, jetzt hin zum am Feuer sitzen, Geschichten sich anhören und selber Geschichten erzählen.
Ja, das ist eine super spannende Frage. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Weggabelung ganz häufig deshalb so schwer sind, weil sich mit unseren Rollen auch unsere gesamte Identität verändert. Hm. Ne? Also ich habe sehr viel mit, was man so da draußen als High-Performer nennt, zu tun. Super High-Performer, also die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Wirtschaft und der Politik. Und wenn wir, ich gehöre da auch dazu, High Performer unsere Rollen wechseln, ist ein bisschen so die Situation wie, was bleibt vom Berg, wenn die Alpen nicht mehr da sind? Ja, weil wir unsere High Performance sehr stark in unsere Identität reingießen. Und weil wir das in der Regel auch lieben, was wir tun und es uns erfüllt. Und weil wir es gut und gerne tun und da Sinnhaftigkeit und Freude mit verbinden. Und wenn wir dann diese Rolle aus welchen Gründen auch immer wechseln wollen oder müssen, dann ist es halt sehr viel mehr als einfach nur in Anführungszeichen ein Rollenwechsel, sondern es ist sehr oft eine komplette Transformation auf Identitätsebene. Und das macht's so schwer. Also ich kann jeden aus eigener Erfahrung, jede und jeden total verstehen, der solche Rollenwechsel auf Biegen und Brechen lange hinausschiebt, obwohl eigentlich einem selbst total klar ist, hey, das geht nicht mehr. Ich will das nicht, kann das nicht, bin das nicht mehr. Da hat sich irgendwie etwas verändert und ich bin noch nicht mitgegangen. So und gleichzeitig das innere Wissen zu haben, ich müsste doch eigentlich mal. Ne? Ich glaube, das ist so eine Situation, die wir alle kennen. Und jetzt so auf deine Frage. Bei mir ist natürlich der Rollenwechsel, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Die Rollenbezeichnung ist Auslandsjournalist. Jetzt ist die Rollenbezeichnung Executive Coach. Wenn du aber über 20 Jahre die Identität des unterwegsseienden Jägers von Geschichten hattest, dann ist es eine riesengroße persönliche transformative Herausforderung, das zu übersetzen in etwas, was du denkst, dass es heute sehr viel besser zu dir passt. Und ich glaube, dass ich in vielen anderen Bereichen meines Lebens immer noch der Jäger bin und ich bin auch in den Coaching-Gesprächen ja sehr oft trotzdem investigativ, weil wir wollen ja gemeinsam was rausfinden, ähnlich wie früher im Journalismus. Wir wollen ja gemeinsam etwas herausfinden, was der Klientin oder dem Klienten so nicht klar ist. Und das heißt, diese investigativen, jagend sammelnden Bewegungen, die haben wir natürlich auch in den Coaching-Gesprächen. Nur das Umfeld ist jetzt nicht mehr im Ostkongo, in Somalia, in Libyen oder in Afghanistan, sondern es ist halt im Westend, in der Reichstraße in Berlin.
Und, Sesseln, im flauschigen Teppich, genau. So,
ganz genau. Und die für mich größte Herausforderung in dieser Transformation, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, die Identitätstransformation, war, und das war mir von Anfang an auch sehr klar, als ich dann entschieden hatte, ich möchte endgültig dem Journalismus bye-bye sagen und möchte mich voll und ganz der Fisch, der vom einen Wasser ins andere fällt, dem Coaching widmen, war mir sofort klar, deine größte Aufgabe ist Lebensintensität, das Leben spüren. Wie geht das, wenn es um dich herum nicht mehr gefährlich ist, knallt, exotisch ist, also wenn dein Umfeld nicht mehr dafür sorgt, dass sich das Leben intensiv anfühlt und dass du das Leben wirklich spürst, das ist ja auch ein Thema für viele High-Performer übrigens, ne, dass sie einfach so gut funktionieren, aber das Leben rauscht eigentlich an ihnen vorbei. Für mich war es eigentlich genau andersrum, das pralle Leben über Jahrzehnte, aber sehr von außen kommen. Also es ist klar, immer wenn du dich diesen Umfeldern, diesen Situationen aussetzt, ohne jetzt irgendwie so Adrenalin-Junkie zu sein, weil ich hatte ja auch immer eine Mission, einen Purpose. Ich wollte ja mit meinen Geschichten auch was verändern. Ist mir auch teilweise, glaube ich, gelungen. So, also die Herausforderung ist gewesen, wie geht Lebensintensität ohne Auslandsjournalismus? Und da ist was sehr, 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 sehr Spannendes passiert. Weil ich hatte darauf keine Antwort und ich wusste aber, das ist eine Aufgabe, die zu lösen ist. Und das hat sich mehr und mehr über die Arbeit mit Menschen, die tägliche Arbeit und Interaktion mit Menschen in der Regel im 1:1, aber auch in kleineren Gruppen mit Vorstandsgruppen, C-Level-Teams und so weiter, ist man ja den ganzen Tag extremst sozial. Und dann hat man abends oft keine Lust mehr, auch noch am Tresen in Berlin auch noch sozial zu sein. Und da ist was ganz Spannendes passiert. Da habe ich eine frühe jugendliche Passion wieder entdeckt, und das ist das Fischen.
Mm.
Ich habe wieder angefangen zu fischen und oft tagelang alleine in der Natur, und irgendwie über dieses zur Ruhe kommen, auch die, ich sag mal, die emotionalen, mentalen Ecken auszupusten in mir selber, über die ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die oft auch nicht so ganz einfach gewesen sind, in so eine Ruhe zu kommen und so Natur und runterkommen und leise werden und wieder viel, viel, viel mehr Kontakt zu sich selbst finden darüber.
Mhm.
Mhm. Und dann, jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, so dieser Moment, als ich saß ich irgendwie draußen in Brandenburg an so einem See beim Angeln, und plötzlich wurde mir klar, das ist jetzt eine Lebensintensität, die von innen kommt. Das ist es. Ruhe, zu sich selbst kommen, die eigenen Bedürfnisse viel besser spüren, in der Natur sein, mit sich selbst sein, mit Menschen sein dann auch, privat mit Menschen sein, mit denen man gut ist, die einem verstehen, den Rücken stärken, sich gegenseitig gut tun. Und das heißt, ich habe nicht nur meine Identität transformiert, sondern, und das hat sehr viel länger gedauert, auch mein Verständnis davon, wie Leben spüren eigentlich funktioniert, für mich persönlich. Kann ich da nur sprechen, ne? Also von
wahnsinnig spannend.
Ne, von demjenigen, der Lebensintensität letztendlich jahrzehntelang von außen generiert hat, hin zu jemanden, der Lebensintensitätsträger von außen immer noch nach wie vor braucht, schätzt, liebt, der aber auch, glaube ich, jetzt einfach sehr viel näher an sich dran ist und Lebensintensität spüren von innen mehr zulassen kann und mehr ist einfach mehr Raum da. Wenn es draußen ganz laut ist, ist halt für leise Töne nicht so viel Platz und Raum, und je leiser es draußen wird, desto hörbarer in Anführungszeichen wird auch die Stille in dir, und das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Und dazu passt eben auch der Sessel, das 1:1, weil viele Menschen, die ins Coaching kommen, die freuen sich ja auf diesen geschützten Raum, auf die Ruhe, die Stille. Dass wenn sie mal was sagen und eine Pause machen, vielleicht auch eine Minute oder zwei Minuten, das Gegenüber einfach diese Pause mitgeht. Und ich glaube, dass das in unserer sehr hektischen Zeit für uns Menschen, aber eben auch für den Coaching-Bereich insgesamt so ein Feld ist, was immer wichtiger werden wird. Also Ruhe reinbringen, Klarheit, Beziehung zu sich selbst stärken, die eigenen Bedürfnisse wieder viel mehr wahrnehmen und mit dem eigenen Kompass abgleichen und dann idealerweise eben eine persönliche Vision, eine Personal Vision zu haben, die als Fixstern über dem Horizont hängt, wo ich dann meine täglichen Gestaltungen und Entscheidungen drauf zuschneiden kann letztendlich. Ne?
Mhm. Mhm. Wahnsinnig schön. Ich bin auch komplett bei dir, dass insbesondere dieses Menschen begleiten im Coaching auf diese Art und Weise für Therapeuten sicherlich auch so eine Verbindung zu sich selbst voraussetzt. Also, dass wir irgendwie auch gut mit uns selbst verbunden sein müssen, um überhaupt diese, ja, in gute, echte Beziehungen zu gehen im Rahmen von so einem Coaching. Ich fand es jetzt wahnsinnig einleuchtend und glaube ich, gut zu übertragen. Fragezeichen gleich, mit dir gerne draufschauen auf die Prozesse, die du auch bei deinen Klienten und Klientinnen begleitest. Mir leuchtet jetzt gerade so sehr ein, an diese Weggabelung kommt, horizontal oder vertikal, wie du es beschrieben hast, geht es vor allen Dingen immer wieder um diese Transformation der Identität. Das durfte ich ja auch einmal erleben, als ich damals diese körperlich bedingt Burnout, diese Entscheidung treffen musste. Fühlte mich zumindest gezwungen, raus aus dem Unternehmen, rein in die Selbstständigkeit. Und dann tatsächlich zu sagen, wer bin ich eigentlich noch, wenn ich nicht mehr Senior Managerin in einem solchen Unternehmen bin, eine Abteilung leite und so weiter. Ja. Ne? Und mit solchen Situationen, mit solchem Gegenüber haben wir ja immer wieder zu tun. Das heißt, diese Transformation der Identität, die großen Mut braucht. Und ich glaube, häufig auch nicht nur finanzielle Ängste, die natürlich auch damit verbunden sind, wenn ich das eine aufgebe, was kommt dann? Aber auch so diese Angst vor der Leere. Und es braucht ganz viel Mut, finde ich, dann zu schauen, wer bin ich denn noch ohne das? Und wenn ich das nicht mache und vielleicht auch von außen diese Lebensintensität bekomme, bei dir war sie jetzt besonders intensiv, durch die Kriegsgebiete, durch den Auslandsjournalismus, bei anderen ist es das Unternehmensrauschen, die Aufgaben, immer schön im Funktionsmodus sein. Wer bin ich denn eigentlich dann als Person und was füllt mich dann auch? Was füllt diese Leere, wenn ich da nichts mehr habe, sozusagen erstmal, ne?
Ja, also die Kernfrage bei meinen Klientinnen und Klienten, das, was du gerade beschrieben hast, sind so die inneren Dialoge, die stattfinden. Die Kernfrage ist nicht, wer bin ich, was füllt mich aus, sondern die Kernfrage an einer Weggabelung ist, wo will ich eigentlich hin? Und warum?
Warum?
Also, weil ganz viele Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, die haben auch ein Thema mit Sinn.
Ja,
also die wollen einen Fixstern haben, der auch mit Sinn aufgeladen ist. Mit Sinn meine ich mit persönlichem Sinn, ne? Für sie selbst. Mit dem Sinn ist es ja so, dass wir Menschen uns unseren Sinn selbst bauen, persönlichen Sinn. Ne? Wir reden nicht von dem großen übergeordneten Sinn des Lebens oder sowas, dem philosophischen Sinn, sondern den persönlichen Sinn. Und du, ich und alle anderen da draußen, die jetzt vielleicht gerade zuhören und alle anderen, die nicht zuhören, jede und jeder von uns generiert sich einen eigenen, individuell zusammengebauten Sinn. Ne? Und das heißt, wenn ich mal so das Spektrum durchgehe von, also Angst vor Leere ist auf jeden Fall ein Thema, aber nur bei bestimmten Gruppen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt der Senior eines Familienunternehmens bin und ich spiele einfach mal so ein paar Cases aus dem Coaching durch, die mir in den Sinn kommen. Mhm. Also wenn ich der Senior, muss ich an einen Senior denken, den ich längere Zeit begleitet habe. Großes deutsches Familienunternehmen, richtig bekannte Brand und er selbst und alle anderen wissen schon seit längerer Zeit, dass er muss eigentlich abgeben. Aber er kann nicht abgeben, weil er weiß gar nicht genau, warum er nicht abgeben kann. Das findet er eigentlich erst im Coaching raus. Mhm. Aber die Kurzanalyse ist, er kann nicht abgeben, weil er keinen danach hat. Die Angst vor dem schwarzen Loch, wie du sagst, ist so groß, dass er einfach festhält. So, in dem Moment, wo er über den Prozess dann aber ein attraktives danach für sich entwickelt hat, eine persönliche Vision, beruflich und privat, ganzheitlich betrachtet, wie es für ihn attraktivsterweise weitergehen kann, mit Rollen, mit im privaten Bereich, aber auch also ganzheitlich attraktives Zukunftsbild, das ist ja letztendlich eine persönliche Vision, ein Big Picture für sich selbst, ein Fixstern, ein Leuchtturm, auf den man zusteuern kann. In dem Moment ist das Loslassen natürlich tausendfach einfacher, weil sich jenseits des Loslassens schon eine Zukunft, ein attraktives Leben für mich abzeichnet. So, da gibt es ganz viele unterschiedliche, ne, wenn zum Beispiel Seriengründer, von denen habe ich auch sehr, sehr viele, die sehr früh 1, 2, 3 sehr erfolgreiche Exits hingelegt haben. Die haben dann, keine Ahnung, 200 Millionen unterm Kopfkissen und sind noch nicht mal 40. Und dann feiern sie erstmal, das verstehe ich auch, das würde ich auch machen, würde ich erstmal krachen lassen, lang so. Und dann kommt aber eben dieser eine Moment, wo du merkst, ich bin leer. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Wie soll es denn weitergehen? Das ist natürlich die Versuchung, auf Repeat zu gehen sozusagen und das Gleiche einfach immer wieder zu reproduzieren.
Weil das kann man ja.
Das kann man. Das ist aber häufig nicht befriedigend ab einem gewissen Punkt. Ne? Mhm. Oder der Fußballprofi. Irgendwie, keine Ahnung, erste Bundesliga, Top-Fußballer, 32, letztes Spiel, aus. Hat seit er vier Ritter. Jahre alt war, hat er nur gebolzt.
Mhm.
Ja, also Chapeau.
Ja.
Größte Bewunderung von meiner Seite. Auch eine Art von High Performer. Mhm. Auch Leistungssportler im echten Wortsinn. Der ist 32, muss nie mehr arbeiten für Geld. Aber was macht er denn jetzt mit den nächsten 60 Jahren?
Mhm.
Und das ist auch sehr beängstigend. Ne? Das sind mhm. so diese Art von Transformationen. Mhm. Dann gibt's aber eben auch Transformationen, die sind gar nicht dramatisch, sondern die sind geplant. Also die sind wünschenswert. Also sowas wie Aufstieg in die Geschäftsführung, ne? oder quer rüber in den Vorstand oder du gehst von einer Firma in die andere in einer ähnlichen Rolle und musst dann dort in der neuen Kultur mit einem neuen Team ankommen. Und auch da ist es natürlich super wichtig zu wissen, hey, wer bin ich, wofür stehe ich und vor allen Dingen, wo will ich eigentlich hin? Ne, weil in der Führung, im Leadership, als Führungspersönlichkeit kann ich, das ist meine ganz feste Überzeugung, hat sich jetzt über 10.000 Coachingstunden sehr, sehr deutlich erwiesen. Wenn ich als Führungspersönlichkeit da draußen keine eigene Vision habe, kann ich einpacken.
Absolut.
Weil die Impulse von außen sind so random und so vielfältig, wenn ich da nicht weiß, wo ich hinmarschiere und auch meinem Team, egal ob Mid-Level oder Top-Level, meinem Team, meinen Stakeholdern nicht sagen kann, hey, da geht die Reise hin aus den und den Gründen. Dann bin ich eigentlich nicht greifbar. Die Leute gehen keine Extrameile für mich. Die wissen auch selbst gar nicht. Also meine eigene Orientierungslosigkeit transzendiert sich auch ins Team und in die gesamten Umfelder. Und das macht Unternehmen, Organisationen einfach instabil von innen heraus. Mhm. Und das sind so diese ganzen, ich sag mal, oder einige der wiederkehrenden Anwendungsfelder von Weggabelung und Anwendungsfelder an Weggabelungen dafür eine persönliche Vision zu entwickeln, die eben auch auf einem soliden Fundament steht, ja, und mhm. zu mir passt mhm. und auch verhindert, dass ich mich nicht ständig verbiege.
Michael, jetzt sprichst du Visionen als attraktives Zielbild, als ganz individuelles, persönliches, wie du gerade sagst, dass es zu mir passt und ich mich nicht verbiege.
Ja.
Wenn Menschen uns jetzt zuhören, und das werden einige, die sagen, das hört sich super spannend an, darauf habe ich auch schon länger mal rumgekaut und will jetzt aber nicht direkt zu Michael ins Coaching oder überhaupt mir dafür einen Coach suchen. Gibt es so kleine Tipps für diese Personen, irgendetwas, was du vielleicht teilen magst, wo du sagst, da könnt ihr der ganzen Sache schon ein bisschen näher kommen, eurem eigenen Fixstern, eurem eigenen Kompass mit kleinen Übungen, mit kleinen Überlegungen?
Ja, auf jeden Fall. Also nehmen wir mal an, jemand steht jetzt an so einer Weggabelung, horizontal, vertikal, ganz egal. Mhm. Und die Ausgangsfrage, die diese Person sich stellt, ist, wo will ich eigentlich hin? Was passiert da normalerweise? Man fängt an, mit dem zu sprechen, dann sagt der, mach doch mal das oder probier doch mal das oder sprich doch mal mit dem. Und dann fängt man an, sich irgendwie etwas zu bauen. Und das kann super gut funktionieren. In der Regel braucht es aber sehr viel Zeit. Und in dieser Zeit ist man vergleichsweise orientierungslos. Und es fühlt sich nicht gut an. Und es kann dann so eine Negativ- oder so eine Abwärtsspirale sein. Meine Empfehlung an der Weggabelung wäre, so als Selbstcoaching-Tool sich selbst die Zauberfrage zu stellen. Also wie wäre es denn richtig gut für mich? Also das ist einfach so niedrigschwellig. Also nehmen wir mal an, ich stehe überwiegend an einer beruflichen Weggabelung und ich bin jetzt ausgestiegen oder ich habe meinen Job verloren und egal auf welchem Level, ne, das geht bis hoch ins absolute Top-Management. In der Regel hat man da sehr viele Opportunitäten, es gibt viele Optionen und es ist gleichzeitig bin ich gerade ein bisschen durchgeschüttelt, weil meine Identität angegriffen ist. Und sich da zu fragen, bezogen auf meine berufliche Zukunft, wie wäre es denn da richtig gut für mich? Wenn es optimal wäre, best case, wie wird der aussehen? Das kann man an jeder Weggabelung mit jedem Thema machen und ist im systemischen Coaching sehr eine sehr gute Möglichkeit, Klienten oder für Klienten im Selbstcoaching sich selbst mal zu orientieren. Wichtig dabei ist aber eins, dass wir wirklich an diesem Best Case auch festhalten und den bis zu Ende denken. Ne? Also wenn die ganzen inneren Kritiker kommen und wie die Fußballverteidiger von rechts und links reinkrätschen und schon nach dem ersten Gedanken an den Best Case kommt die Stimme, die sagt, ah ja, aber das ist ja Blödsinn. Ah, aber wovon willst du deine Miete zahlen? Ah, aber was sagt dein Mann oder deine Mutter dazu oder deine Freunde? Sich dann eben zu disziplinieren und diese Stimmen sozusagen im Nachbarraum zu positionieren. Die haben ja auch zum Teil ihre Berechtigung. Aber die erstmal in dieser ersten Phase auszuklammern und sich selbst einen geschützten Raum, sich mal ein, zwei Stunden Zeit zu nehmen und durch diese Zauberfrage, wie wäre es denn richtig gut für mich, bezogen auf mein Thema, in dem Fall bezogen auf meine berufliche Zukunft, das mal wirklich auszudifferenzieren, ganz bis zu Ende denken und das auch zu verschriftlichen. Also aus der Forschung wissen wir, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich mein Zielbild, mein Best Case verschriftliche oder nicht, ne? Also ich glaube, es gibt eine vierfach höhere Rate, dass ich mich auch überhaupt aufmache in Richtung Best Case, wenn ich das verschriftlich habe. Das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Würde jetzt zu weit führen. Aber Empfehlung ist, geschützter Raum, mal ganz alleine mit einer ganz konkreten Fragestellung, wie zum Beispiel wie berufliche Zukunft und dann Best Case und dann alles aufschreiben. Ganz am Schluss noch fragen, so wenn ihr denkt, ihr seid schon fertig, sich nochmal zu fragen, okay, wenn ich mir das angucke, wie gut ist das schon auf einer Skala von 1 bis 10, ne? Da werdet ihr wahrscheinlich bei einer 7 sein, bei einer 8 und sich dann eben auch nochmal zu fragen, was wäre denn eine 10? Woran habe ich noch nicht gedacht? Welche Lebensbereiche habe ich vielleicht auch vergessen? So, und das ist dann noch lange keine Vision. Da gehört noch dazu, dass man sich mit seinen Stärken beschäftigt und die darauf abstimmt, mit seinen Werten, also seinem inneren Kompass, dass man nicht in die Falle tappt, sich ein Best Case oder eine Vision an Horizont zu hängen, der hinterher gar nicht von mir geskribbelt ist, sondern ohne dass es mir aufgefallen ist, eher den Erwartungen anderer entspricht und so weiter. Das gehört dann alles noch dazu, zu einer Vision. Aber so als erste Annäherung, um sich selbst da mal so ein bisschen hinzudenken, ist das schon sehr, sehr, sehr geeignet und sehr niedrigschwellig, super einfach.
Wie du sagst, Zauberfrage, die haben wir beide in unserer Ausbildung gelernt, ne, bei der Dr. Bock Akademie. Da war immer dieses, wie wäre es, wenn es richtig schön ist? Du hast es jetzt so ein bisschen umformuliert, finde ich aber gut. Wie wäre es richtig gut für mich? Ne, weil ja, dieses Schön hat immer so ein bisschen was von Utopie auch, finde ich. Ja. Aber sehr gut, genau. Ja. Und aus der positiven Psychologie kennen wir dieses My Best Possible Self. Ja. Ist also auch so diese Fragestellung, wenn ich alle Stärken eingesetzt hätte, alles gut gelaufen wäre, wo bin ich dann in einem Zeitraum, den ich selbst definiere, in 5 oder 10 Jahren? Wie sieht's dann aus? Und genau wie du sagst, das wirklich mal runterzuschreiben. Mhm. Total schön.
Ja. Ja, gut. Ja, vielleicht dann auch, wenn man so sagt, oh wow, das ist ja wirklich richtig toll, dann ist natürlich, dann mache ich auch sehr gute Erfahrungen damit, das zu visualisieren, ne?
Ja, schön.
Es geht dann schon eher so in Richtung Vision Board, dass ich einfach mir einen Stapel Zeitungen hole, Zeitschriften hole oder aus dem Internet Bilder ausdrucke und die dann auf so ein Board kollagiere und mich dann auch über diesen kreativen Akt und die Visualisierung dessen, was ich da gerade entwickelt habe. Das ist auch von der Forschung super gut abgedeckt, dass wenn wir Dinge, Träume, Wünsche, Bedürfnisse, wenn wir die visualisieren, dass es um sehr Vielfaches wahrscheinlicher ist, dass wir es in der nächsten Zeit auch wirklich in unser Leben und dann in der Verlängerung in die Welt bringen und dass nicht nur wir was davon haben, sondern unser gesamtes Umfeld und die Gesellschaft, in der wir leben, ne?
Absolut. Und da möchte ich auch ermutigen aus eigener Erfahrung, selbst wenn ihr euch nicht als kreativ einschätzt und meint, ihr könnt sowas nicht, Bilder aus einer Zeitschrift rausreißen oder aus dem Internet ausdrucken kann jeder. Also wirklich einfach mal auf das zurückgreifen, was da ist. Man muss ja nicht malen. Ich habe ein Vision Board, ich glaube 2021, dem Jahreswechsel gemacht. Das hängt hier immer noch, da gucke ich immer noch drauf. Das hat immer noch Validität und daraus sind sowas dann wie Podcast und Stärkencoach-Ausbildung entstanden, weil ich mir einfach irgendwann den Freibrief gegeben habe. Ist ja egal, was andere denken oder was andere meinen. Ich spiele jetzt einfach. Ich mache jetzt hier mal die Pipi-Lotta und dann entstehen nämlich ganz andere Sachen.
Ja, es ist unheimlich kraftvoll. Und was halt wichtig ist, und das wäre so noch ein kleines Add-on zu dem Tipp von eben mit der Best-Case-Frage. Ich finde es sehr, sehr hilfreich und wichtig, sich zu fragen, was kann mein erster Schritt sein?
Ja.
Weil das ist leider auch ein bisschen durch unser Gehirn und wie das aufgebaut ist und wie das tickt, so über eine längere Zeit der Evolutionsgeschichte, so dass das dieser Best Case, das ist, wird ja wahrscheinlich etwas sein, was wir nicht direkt morgen früh umsetzen können, sondern das so, also das hat vielleicht eine Tragweite von einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren. Und unser Gehirn funktioniert eben, ist halt das Gehirn eines Tieres und das ist nicht auf 2 bis 3 Jahre programmiert, sondern auf Essen, morgen früh oder heute noch am besten. Und sich deswegen so diesen ersten Schritt zu setzen oder die ersten paar Schritte und die auch am besten zu verschriftlichen und diese ersten Schritte am besten, wenn ihr dann gut seid damit, am besten auch teilen, damit so ein bisschen dieser soziale Druck finde ich eigentlich kein so gutes Wort, so eine Verbindlichkeit, genau. Weil idealerweise wirklich möglichst wenig Druck, sondern sehr viel Verbindlichkeit und intrinsische Motivation von innen, die uns dann da reinträgt, ne? Und dann die in den einzelnen Minischritten am Anfang die Erfolge, die wir dann sehen, in so einer prototypischen Phase vielleicht auch von schon mal so einer ersten Teilumsetzung. Das sind dann die Erfahrungen, die dann die richtigen Substanzen in unserem Gehirn ausschütten, dass wir dann da eben auch dranbleiben, ne? Als Journalist in den Krisengebieten habe ich sehr viel gelernt über die Art und Weise, was unser Gehirn so in uns ausschüttet, je nachdem in bestimmten Phasen und wie wir darüber denken. Also wenn um dich herum geschossen wird, dann schüttet dein Gehirn halt Stoffe aus, die dir helfen, sehr schnelle Entscheidungen, körperlich unfassbare Leistungen auf Knopfdruck abzurufen. Die würdest du unter normalen Umständen niemals abrufen können, aber durch diesen Shot sozusagen ist es möglich. Und auch die ganzen Glücksausschüttungen und so weiter und so fort. Also die ersten Mini-Steps zu machen und die mit Dingen anzufangen, die leicht sind, Spaß machen, auf dem Weg zum Best Case, das ist noch so ein Add-on.
Die Zeit schreitet voran, aber ich habe noch 2 Fragen, die ich in jedem Fall noch mit dir kurz besprechen möchte. Und zwar das eine, ich würde wirklich gerne noch mal auf deinen Film gucken, weil ich das faszinierend finde, dass du auch die Geschichte drumherum, Song from the Forest, zum ersten, kann man den überhaupt noch irgendwo sehen? Weil ich hatte das jetzt in der Recherche vor ein paar Monaten schon mal versucht und habe ihn nicht gefunden. Deswegen, wo kann ich vielleicht an den Film noch mal rankommen?
Du, ich habe so ein bisschen also 2013 haben wir den hatte der Weltpremiere.
Ja.
Und 11 und 12 haben wir gedreht. Mhm. Das heißt, es ist auch schon wieder ein bisschen länger her und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Track verloren zu dem Film. Ich weiß aber, dass man den online screenen kann. Ich glaube, auf Amazon oder so. Ich glaube, wenn man Song from the Forest eingibt, Screening, dann findet man sicherlich 2, 3 Quellen, wo man sich den runterziehen kann.
Okay, dann werde ich da nochmal suchen und das auch gerne verlinken. Genau. Erzähl noch mal kurz die Entstehungsgeschichte und worum es geht, weil das finde ich auch was wahnsinnig Kraftvolles hat und auch wieder mit Vision für mich zumindest zu tun hat.
Ja. Also, ich war als Journalist im zentralafrikanischen Regenwald an der Grenze Zentralafrikanische Republik und Kongo und für eine ganz andere Geschichte. Und habe dort eher zufällig von einem Weißen gehört, der da draußen in den Wäldern nackt oder halbnackt seit 2 Jahrzehnten bei den Jägern und Sammlern vom Volk der Bayaka-Pygmäen leben sollte. Und das war natürlich die Knallervorstellung, dass da draußen, also es hat so viel mit mir gemacht und der Matthias Ziegler, der befreundeter Fotograf, mit dem ich sehr viel gemacht habe in diesen Jahrzehnten, Reportagen für Zeitmagazin, SZ-Magazin, Geo, National Geographic und so weiter. Zudem habe ich gesagt, hey Matthias, lass mal unser Thema ein bisschen schneller machen. Und dann haben wir unser Thema ein bisschen schneller hingekriegt und hatten noch ein bisschen Zeit. Und dann sind wir aufgebrochen in den Regenwald, um diesen Mann zu suchen. Und wir hatten einen Führer von den Bayaka selbst, von diesem Volk aus Jägern und Sammlern. Und sind zu Fuß ziemlich lange durch den Regenwald gegangen, irgendwie ein paar Stunden vielleicht. Und dann öffnete sich so der Regenwald. Und da war so eine Lichtung, also Regenwald, ihr müsst euch vorstellen, so 60 Meter hohe Bäume, ne? Also Primärwald. Und er öffnete sich so und wir traten auf eine kleine Lichtung und die war voll mit so Hütten, die so igluförmig mit gebogenen Ästen und Blättern obendrauf. Also wirklich und sonst nichts, ne? Der nackte Boden, diese Äste, Blätter obendrauf. Und aus allen Richtungen kamen jetzt die Bayaka so angeströmt auf uns zu, mit so ganz klein gewachsene Menschen, sehr, sehr kräftig, mit Gesichtstätowierungen, spitz gefeilten Schneidezähnen, mit Speeren und Messern und haben so geschrien und so, wow, 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 ein riesen Tohuwabohu. Und wir standen auf dieser Lichtung, umgeben von diesen Menschen und wussten auch nicht so richtig, in welche Zeit wir jetzt gerade gefallen waren. Und dann auf einmal so, klack, war dieser ganze Lärm still. Es war wie in einem Hollywood-Film. Der ganze Lärm war still. Die Bayaka öffneten sich so und es bildete sich so eine Gasse. Und am anderen Ende der Gasse kam dieser Weiße aus dem Busch. Mit einer abgesägten Armeehose, nackter Oberkörper, barfuß, hatte in jedem Arm hatte er so ein Pygmäen-Baby. Das gab er dann so auf dem Weg zu uns, gab er das dann ab und dann stand er so vor uns. Und es ist Gänsehaut, wenn ich daran denke, habe ich schon sehr lange nicht mehr dran gedacht. Und ich habe immer so einen Impuls, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, und es ist irgendwie eine knifflige Situation in dieser journalistischen Zeit, dass ich dann einfach Körperkontakt gesucht habe. Und das habe ich da auch gemacht. Ich habe einfach seine Hand genommen, die neben ihm so runterhing, und habe irgendwie sowas gesagt wie, hallo, ich bin Michael aus Berlin oder sowas total Unsinniges. Yeah. In dem Moment, wo ich seine Hand genommen habe, gab es eine kleine elektrische Entladung. Also klick. Und die Bayaka, das ist ja sehr dunkel im Regenwald, das heißt, die haben extrem gutes Gehör. Und als es so klack gemacht hat zwischen uns, waren die so.
Krass.
So, und die Geschichte dieses Mannes ist faszinierend. Ja. Wir sprechen von Louis Sarno. Und er hat in den 80er Jahren in Amerika einen Gesang im Radio gehört, der ihn nicht mehr losgelassen hat. Und da hat er recherchiert und hat herausgefunden, das sind Frauengesänge von zentralafrikanischen Pygmäen namens Bayaka. Die hatte irgendwie so ein Anthropologe mitgebracht. Und dann hat der seine Koffer gepackt, ist nach Zentralafrika geflogen, hat seinen Weg in den Regenwald gemacht, hat dieses Volk gefunden und die Musik gefunden und ist nie mehr zurückgekehrt. Und weit über 20 Jahre später habe ich ihn dann sozusagen zufällig dort gefunden. Und so aus der Sicht eines Storytellers ist das größte Geschenk, was mir in meinem Leben jemals zugeflogen ist. Ja, dann haben wir über ihn eine kleine Geschichte gemacht. Dann war ich auch danach öfter mal wieder da, habe mich so mit ihm angefreundet und dann kam die Idee auf, wie wäre es, wenn wir einen Film machen? Also wenn ich einen Film machen würde. Ich habe seit 30 Jahren keinen Fernseher. Ich war Kino und so immer, aber Regie und Drehbuch und so, das war alles komplettes Neuland. So, und das haben wir dann gemacht. Und die Geschichte ist die, dass Louis als wir da ankamen, einen 13-jährigen Sohn hatte mit einer Pygmäenfrau. Der heißt Samedi. Der Junge, weil er an einem Samstag geboren ist, haben sie ihn Samedi genannt, auf Französisch. Und der war mal sehr, sehr krank, der Kleine, als er erst ein Jahr alt war. Und Louis dachte, er würde sterben. Und in seiner Verzweiflung hat er ihn über Nacht gehalten und hat zu ihm gesagt, wenn du das überlebst, zeige ich dir eines Tages, wo ich herkomme. New York City, Manhattan. Und dieses Versprechen hat er eingelöst. Und der Film begleitet Vater und Sohn vom zentralafrikanischen Regenwald in die alte Welt des Vaters, wo er seine Mutter wieder trifft, seinen Bruder, der im Flur Golf spielt auf so einem Kunstrasen und seinen besten Schulfreund Jim Jarmusch, das ist so ein Independent Filmmaker.
Ja, ist auch, hab ich geliebt früher, genau, die Filme.
Genau, cool. Der ist der ist auch mit. Und so entsteht so diese, also der Film verfolgt die weniger die Geschichte des Jungen, sondern eben die Geschichte des Vaters und letztendlich auch meine Geschichte über mein lebenslanges Umhertreiben, die Frage, wo gehören wir eigentlich hin? Wo ist Heimat, Zugehörigkeit? Kann man dem ganzen Wahnsinn entkommen? Wenn ja, wohin? Und wenn nicht, und wenn nicht im zentralafrikanischen Regenwald, wo dann sonst auf diesem Planeten? Also es ist ein sehr philosophischer Film geworden, sehr szenisch, es gibt keine Talking Heads. Wir sind sehr viel in Bewegung, sehr nah an den Menschen dran. Und ja, ich habe 6 Jahre meines Lebens in diesen Film reingehängt und glücklicherweise ist er richtig gut angekommen. Wir haben bei der Weltpremiere das größte Filmfestival, Dokumentarfilmfestival der Welt gewonnen in Amsterdam, die ITFA. Und danach war natürlich der Himmel offen für den Film. Wir haben sicherlich an die 200 Festivals gemacht, viele davon gewonnen, Deutschen Filmpreis, 2016 dann Vorauswahl der Oscars. Also der Film hat mich auch nochmal um die Welt geführt. Kinostart in Amerika und Kinostart in Schweden und da auch wieder sehr, sehr viele Menschen und diese Community von Documentary Filmmakers. Also das ist der Film. Danach habe ich mich entschieden, keinen weiteren Film zu machen, obwohl es sehr, sehr viele Angebote gab. Aber ich habe dann so für mich gemerkt, nur weil ich jetzt mal einen Film gemacht habe, als Herzensprojekt muss ich jetzt nicht Filmemacher werden und bin dann wieder zurück für relativ kurze Zeit in den Journalismus, um dann eben von dort aus, wie ich es dir schon erzählt habe, in mein drittes Leben als Executive Coach abzubiegen.
Und wie schön, dass deine zentrale Frage, warum sind wir überhaupt in diesem Leben, dann auch dort so eine Rolle gespielt hat in dem Film. Ne?
Dein
roter Faden. Und das bringt mich zu meiner zweiten, vielleicht abschließenden Frage. Vielleicht haben wir gleich noch Zeit, kurz meine üblichen Abschlussfragen. Mich treibt die ganze Zeit noch um, ob ich dich fragen darf, weil du davon sprichst, Vision, Fixstern. Was ist dein Sinn im Leben, Michael? Magst du das hier teilen? Oder?
Ja, das kann ich sehr gerne teilen. Also jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen. In dieser Arbeit jetzt im Coaching in den letzten Jahren, in vielen tausend Stunden, auch Konzeptentwicklung für wie baut man eigentlich so Formate auf, die Menschen sehr schnell und gut dabei helfen, diesen Fixstern zu entwickeln. Da ist mir mit der Zeit aufgefallen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Fixsternen. Es gibt diese eine Art von Vision, persönliche Vision, die nenne ich inzwischen so die westliche. Die hat einen sehr hohen Zielanteil. Ne? Also da geht es sehr stark um so ein Zielbild in einer weiteren Zukunft, das übergeordnet ist, das aber auch messbar. Und das ist sehr zielartig. Ne? Es ist etwas, was wir sowohl erreichen wollen und gleichzeitig auch schon praktisch sofort leben können. Die östliche Variante von persönlicher Vision, die ich jetzt für mich so definiere, ist weniger gerichtet auf ein Zielbild, das ich irgendwann mal erreichen will, sondern es ist gerichtet auf die Klarheit, wie will ich eigentlich leben? Ja. Meine persönliche Vision ist eigentlich unverändert seit fast 30 Jahren. Und die habe ich vorhin schon mal in diesem östlichen Visionssinn schon mal kurz benannt. Das Leben als Forschungsreise ist die Überschrift. Und darunter geht es darum, dass wenn ich irgendwann mal am Ende auf mein Leben zurückblicke, dass ich lebenslang gelernt haben möchte, immer in Bewegung geblieben bin, Menschen unterstützt habe, irgendwie weiterzukommen, in dem ganz festen Glauben, dass Legacy, wie nennt man das, Hinterlassenschaft oder sowas, ne? Spuren hinterlassen.
Footprint, wie auch immer.
Genau, eben nicht nur in der materiellen, sichtbaren Welt stattfindet, sondern eben auch über das Enabling von Menschen, die dann wieder andere Menschen enablen und in ihren Umfeldern wieder gut wirken. Das ist auch eine Art von immaterieller Legacy ist. Und ich habe mich eher für diesen Weg entschieden. Also lebenslang forschen, dem Wesen des Menschen immer näher kommen, darüber selbst viel lernen, viel in Bewegung bleiben und das Gelernte dann auch wieder zurückzugeben. Das ist die Art und Weise, wie ich lebe, und die ist exakt eingenordet auf diese Art, wie ich meine eigene Vision verstehe.
Vielen Dank fürs Teilen.
Sehr gerne.
Von meinen üblichen drei letzten Fragen möchte ich tatsächlich nur die eine jetzt noch stellen, weil die anderen würden uns, glaube ich, aus dem, was du gerade erzählt hast, zu sehr rausreißen. Wofür bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass die Menschen um mich herum auch gesund sind. Ich bin dankbar, jeden Tag wirklich richtig dankbar, dass ich in ein extremes, privilegiertes Leben hineingeboren bin, in eine funktionierende Gesellschaft, auch wenn sie wackelt, vergleichsweise sehr, sehr gut funktioniert und mit vielen Freiheiten und vielen Rechten und vieles von dem, was sich andere Menschen in anderen Teilen der Welt noch hart erkämpfen werden müssen über die nächsten Generationen. Dafür bin ich unheimlich dankbar. Ich bin auch unheimlich dankbar, dass ich meinem Call, meinem inneren Ruf folgen darf und der größte Glücksfall in meinem Leben war die sehr krisenhafte Zeit, in der ich mich als junger Mensch mit Ende 20 da rausgerissen habe, um danach meinen eigenen Weg zu gehen. Und bin ich einfach sehr dankbar, dass jedes Mal, wenn ich mich neu orientiere, neu aufstelle, wieder ein neues Projekt oder ein neues Abenteuer, dass ich dadurch diese innere Zuversicht, dass das schon gelingen wird, dass mir die geschenkt ist letztendlich. Also dafür bin ich auch sehr dankbar. Ne? Dankbarkeit hat ja auch etwas mit Geschenken zu tun. Wir tun natürlich viel für das, was wir irgendwie, wer wir sind. Und gleichzeitig habe ich nie vergessen, auch über die Erfahrungen in den Krisen- und Kriegsgebieten und auch in anderen Ländern, wo die jetzt friedlich sind, aber die sehr andere Rahmenbedingungen haben, wie privilegiert wir letztendlich sind. Mhm. Und dass wir uns mit Fragen nach Sinn überhaupt beschäftigen, deutet schon sehr, sehr stark auf unsere extrem privilegierte Situation hin. Und was aber nicht heißt, dass die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, eben jetzt irgendwie Luxusprobleme sind oder sowas. Ne? Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Das höre ich oft. Mensch, Herr Obert, was Sie erlebt haben, das muss doch klingen wie echte Luxusprobleme. Also ich glaube, dass jeder Mensch innerhalb seiner Lebensumstände versucht, das Beste zu erreichen. Und dass jede Situation, die irgendwie zu meistern ist oder die eine Herausforderung ist, nicht bewertet werden sollte mit Vergleichen, dass anderes viel besser oder anderes viel schlechter haben oder so, sondern dass das ganz bewertungsfrei seine Berechtigung haben darf, dass wir uns weiterentwickeln wollen und die täglichen kleinen und größeren Kämpfe, die wir kämpfen, dass wir da eben einfach durch müssen und dass wir daran in der Regel wachsen und wenn wir dann zurückblicken, sagen, Mensch, ist gut, dass das damals passiert ist, weil ohne das wäre ich jetzt heute nicht da, wo ich bin. Also Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Element für mich, ja.
Danke dir, Michael. Das ist ein wunderschönes Schlusswort und so lasse ich es gerne einfach stehen. Danke, dass du heute dabei warst.
Ja, sehr gerne. Danke, Nicole. Danke für die Einladung.